Heute Morgen möchte ich um Verständnis dafür bitten, dass ich es ein bisschen anders mache als sonst. Es ist nicht unbedingt Alterserscheinung. Es ist nur, dass gestern Abend hat es angefangen, bei mir im Bauch zu rumoren. Und ich habe nicht so ganz die Kraft, die ich normalerweise am Sonntagvormittag mitbringe. Und daher werde ich meine Beine ein bisschen entlasten, während ich mit euch rede. Dennoch freue ich mich auf diese Gelegenheit. Und es ist wirklich interessant, wenn man im Alten Testament schaut, findet man teilweise kapitelweise, bücherweise verschiedenste Anordnungen, die Gott gegeben hat für die Opfer, die die Israeliten bringen sollten. Und es waren also Blutopfer, also Brandopfer, die da gebracht wurden, wo ein Tier dafür sterben sollte. Es waren verschiedenste Rauchopfer, wo irgendein Räucherwerk verbrannt wurde, Trankopfer und so weiter und so weiter. Aber bei den Brandopfern merkt man deutlich, dass das Opfersystem schon gezeigt hat, dass Sünde einen ganz hohen Preis mit sich bringt. Da musste Blut vergossen werden, dass die Menschen da Hoffnung, Zuversicht finden könnten, dass sie Vergebung finden könnten von ihren Sünden. Und Jesus hat dann ein Gleichnis erzählt von zwei Männern, die zur selben Zeit in den Tempel gegangen sind, um zu beten. Und normalerweise sind die Menschen früh und nachmittag in den Tempel gegangen, weil da die Tagesopfer gebracht wurden, also ganz regelmäßig. Und die Menschen würden dann häufig gerade zu der Zeit hingehen und dabei beten. Übrigens, wenn man in Lukas Kapitel 1 schaut, wir sind in der Adventszeit, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, in Lukas 1 findet man die erste Geschichte da, ist über den Zacharias, der ein Priester war, der in den Tempel gegangen ist, um diesen Opfer zu bringen. Also in diesem Fall war es ein Rauchopfer. Und da ist der Engel Gabriel ihm erschienen, um ihm zu sagen, dass er und seine Frau, die lange auf Kinder gewartet haben, ein Kind bekommen würden. Und das war dann der Johannes, den wir als Johannes den Täufer kennen. Aber es heißt dann in diesem Text, dass die ganze Gemeinde draußen gewartet und gebetet hat, während er reingegangen ist, um dieses Opfer zu bringen. Jesus erzählt dieses Gleichnis von diesen zwei Männern, die in den Tempel gegangen sind, um zu beten. Und er sagt, der eine war ein Pharisäer. Und er sagt, also dieses Gleichnis findet man in Lukas Kapitel 18. Und Jesus sagt, der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Der andere Mann war nämlich ein Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Also dieser Mann war ganz schön von sich überzeugt. Der wusste, wie es sich gehört, was man machen soll, was man nicht machen soll. Und genau diese Regeln hat er alle eingehalten. Und sein Gebet bestand darin, dass er Gott erklärt hat, dass er ein guter Mann war. Der Zöllner, es ist immer wieder wichtig, dass wir verstehen, keiner von uns hat es so gern, wenn wir Steuern bezahlen müssen, ob das etwas ist, was wir ins Land geführt haben oder die Steuern sind, die wir von unserem Gehalt entrichten müssen. Aber die Zöllner zu der Zeit, die waren Verräter. Die haben ihr eigenes Volk verraten. Die haben für die andere Seite gearbeitet. Und die waren in der Gesellschaft also wirklich ganz außen. Dieser Zöllner aber ging in den Tempel und hat sich auf die Brust geschlagen und hat gesagt: Gott, sei mir Sünder gnädig. Mit diesem Gebet hat er effektiv gesagt: Ich kann von mir aus nichts bringen. Ich brauche dein Erbarmen. Ich brauche deine Gnade. Und das, was da auf dem Altar geschieht, wo Blut vergossen wird, wo ein Opfer gebracht wird, lass das bitte für mich gelten. Er erkennt, dass seine Sünde einen hohen Preis hat. Er erkennt, dass seine Sünde ihn von Gott trennt. Und er schreit zu Gott, dass er Erbarmen finden mag. Und Jesus hat es auch deutlich gesagt. Die haben im Prinzip beide bekommen, was sie wollten. Der Zöllner hat um Gnade gebeten und hat Gnade in Gottes Augen gefunden, obwohl er von seinem Verhalten deutlich der Schlechtere war. Der Pharisäer hat auch das bekommen, worum er gebeten hat, nämlich nichts. Der Pharisäer hatte keine Bitte an Gott. Er hat Gott nicht um irgendetwas gebeten. Er hat Gott nur aufgezählt, was er alles Gutes tut. Also hat er auch das bekommen, worum er gebeten hat. Das Opfersystem ist etwas, was uns ziemlich fremd ist. Aber es ist klar, es wird durch das Opfersystem deutlich gemacht, was für einen hohen Preis die Sünde hat. Und unser Text für heute finden wir in dem Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Und es tut mir leid, Paul, wie hast du? Ja, ich danke dir. Ich habe es versäumt, meine Folien runterzuschicken. Danke dir, Florian, dass du das rausgesucht hast. Unser Text redet von unserem hohen Priester. Von dem Priester, der das ultimative Opfer für uns gebracht hat. Wie er für uns einsteht und was das für unser Leben bedeutet. Da heißt es, da wir nun einen erhabenen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Im Alten Testament finden wir, dass der Aaron, der ältere Bruder von Mose, als erster hoher Priester eingesetzt wurde. Und in dieser Aufgabe hatte er verschiedene, also in dieser Funktion hatte er verschiedene Aufgaben, die er erfüllen sollte, um das Volk beim Gottesdienst zu leiten und zu vertreten. Und er hat eine wirklich wichtige Aufgabe da übertragen bekommen. Aber überlegen wir einen Moment. Wer war der Aaron als Mensch? Also scheinbar konnte er einigermaßen gut reden, weil als der Mose Gott gesagt hat, ich kann nicht zum Pharao gehen, ich kann ja überhaupt nicht reden, das geht ja nicht, hat Gott gesagt, gut, ich schicke dir deinen Bruder Aaron dir entgegen. Er wird dein Sprachrohr sein. Aber du wirst ihm sagen, was er zu dem Pharao zu sagen hat. Aaron hatte geholfen, dem Volk zu leiten. Aber wir finden auch im zweiten Buch Mose, als Mose auf dem Berg war, um Anweisungen von Gott zu bekommen, ist das Volk zu Aaron gekommen. Die haben gesagt, ja, dieser Mose, der ist ja verschwunden. Den haben wir seit 40 Tagen nicht mehr gesehen. Und wir wissen sonst nicht, was hier wird. Mach uns Götter, die wir anbeten können. Also, die hatten dieses Bedürfnis, etwas zu haben, was sie sehen konnten. Aaron hatte schon die Anweisung gehört, dass sie kein Bildnis machen sollten. Trotzdem sagte ihnen, bringt mir euer Gold. Die haben ihm Gold gebracht und er hat daraus ein Kalb geschmiedet. Wir kennen das. Der sprichwörtliche Tanz um das goldene Kalb. Also, das war Aaron, der später als hoher Priester eingesetzt wurde. Aaron hatte sich auch daran beteiligt, er und Miriam, also die Schwester von ihm und Mose, haben sich gegen Mose aufgelehnt. Das heißt, dass sie sich beklagt haben über seine kuschitische Frau. Kusch ist dort, wo heute Äthiopien ist. Sein Hinweis, es könnte sein, dass sie sogar rassistisch geworden sind, dass Mose eventuell eine schwarze Frau hatte und dass sie sich dagegen aufgelehnt haben. Also Aaron war auch daran beteiligt. Und das macht es für uns deutlich, dass obwohl er der hohe Priester war, er war kein vollkommener Mensch. Er hatte auch seine Fehler. Und wenn er dann in das Heiligtum getreten ist, um ein Opfer zu bringen, musste er das genauso für sich selbst machen. Nicht nur für die anderen, sondern er musste auch ein Opfer für sich selbst bringen. Jesus auf der anderen Seite war ohne Sünde. Nun, tja, manche von diesen Begrifflichkeiten werden auch ein bisschen knifflig. Ohne Sünde, das heißt, er hat nie irgendwas geklaut, okay, der hat bestimmt nie eine Lüge erzählt, hat nie versucht, seinen Eltern eins auszuwischen oder sowas. Aber wir müssen verstehen, dass, ja, Jesus hatte nichts Falsches getan, aber es ist auch so, dass die Sünde in ihm keinen Platz gefunden hat. Die Sünde hatte in ihm keinen Anhaltspunkt, weil wir tendieren dazu, unsere Vergehen sehr vereinzelt zu sehen und nur in ihren eigenen kleinen Schubläden oder Kategorien. Wir übersehen aber häufiger, dass wenn die Sünde einmal anfängt, in uns zu wachsen, dass sie noch viele weitere Probleme nach sich zieht. Es gibt viele Menschen, die sagen, naja, ich weiß, ich sollte das eigentlich nicht machen, es ist eigentlich nicht richtig, aber es wird mich ja nicht umbringen. Und das Problem ist, wir unterschätzen die Macht, die zerstörerische Macht der Sünde. Es ist wie eine Serie von Krankheiten. Mein Großvater wurde mit 90 Jahren mit Krebs diagnostiziert. Und freilich bekommt keiner gern die Diagnose Krebs. Aber der Arzt hat gleich gesagt, in seinem Alter wird es höchstwahrscheinlich etwas anderes sein, was ihn eher holt, als dass die Krebs ihn umbringt. Ist tatsächlich dann so gekommen. Er ist hingefallen, hat sich die Hüfte gebrochen. Mit einer kaputten Hüfte musste er im Bett bleiben. Und wie das häufiger auch kommt, hat er dann eine Lungenentzündung bekommen. Was hat ihn getötet? Am Ende, medizinisch würde man sagen, ist die Lungenentzündung. Aber diese verschiedensten Dinge haben zusammengewirkt, um ihn immer weiter runterzuziehen. Und so müssen wir die Sünde auch verstehen. Wenn wir unser Leben für die Sünde öffnen, wenn wir sagen, naja, das ist doch nicht so schlimm, haben wir eine Tür aufgetan, dass das Nächste uns auch nicht so schlimm erscheint und das Nächste uns auch nicht so schlimm erscheint. Weswegen ist es, dass wenn wir mit Menschen reden, alle sagen, ich bin doch nicht so schlimm. Meist setzen sie als Maßstab dann, ich habe noch keinen umgebracht. Toller Maßstab. Gottes Maßstab ist natürlich ein anderer. Und in Jesus haben wir einen hohen Priester, der der Sünde keinen Platz in seinem Leben gegeben hat. Also nicht nur, dass er auch keine Kleinigkeiten gemacht hat, um ganz von den großen Dingen zu schweigen, sondern er sorgte sich darum, dass seine Beziehung zu dem Vater so intensiv ist, dass die Sünde es schwerer hatte, an ihn ranzukommen. Aber unser Text sagt uns, er ist wie wir in allem in Versuchung gekommen. Wenn wir Matthäus 4 lesen, sehen wir die Versuchung Jesu, wo es drei verschiedene Episoden sind, wo er versucht wird, seine Macht für sich selber einzusetzen, wo er versucht wird, seine Macht zu benutzen, um Ansehen von den Menschen zu bekommen, wo er versucht wird, noch mehr Macht über die Menschen zu bekommen. Und wir sehen, dass er da widerstanden hat. Aber bilden wir uns nicht ein, dass damit die Versuchung geendet hätte. Versuchung, Menschenskinder, wir kennen das gut genug. Das zieht sich durch das ganze Leben. Es gibt verschiedenste Versuchungen, Dinge, die uns von Gott wegziehen wollen. Und meistens sind sie ganz kleine Schritte. Meistens ist es nicht von jetzt auf gleich das ganz große Ding. Nee, meistens ganz kleine Schritte, dass wir peu à peu auf den falschen Weg geführt werden. In unserem Text heißt es, Jesus ist unser Hohepriester, der ist in allem versucht worden, genau wie wir in Versuchung geführt werden, aber ohne Sünde. Er ist ein Hohepriester, der nicht nur selber das Opfer gebracht hat, sondern der selber das Opfer war, das für uns gebracht wurde. Aber ein Opfer, das alles zudeckt. Ein Hohepriester, der für uns einsteht, der das Opfer für sich nicht brauchte, aber der das Opfer sich selbst für uns gegeben hat. Noch eine Sache in Bezug auf die Sünde. Und naja, ist auch so eine von diesen Sachen, was knifflig werden kann. Gleichgültigkeit ist etwas, was für uns wirklich zum Verhängnis werden kann. Gleichgültig zu sein, zum Beispiel, von dem, was ich mitgekriegt habe, haben wir jedenfalls wenige ganz feurige Fußballfans hier. Wenn du ganz feuriges Fußballfan bist, nichts dagegen. Ne? Aber, wenn jemand aber, der kein Fußballfan ist, sagt, es ist mir ziemlich egal, wer die Meisterschaft gewinnt. Es ist mir ziemlich egal, wer UEFA Cup oder wie die alle heißen, gewinnt. Das ist eine Gleichgültigkeit, die sicherlich nicht problematisch ist. Aber wenn es darum geht, wie es unseren Mitmenschen geht, wie es uns selbst geht, was für Auswirkungen unser Verhalten dann haben wird, da ist die Gleichgültigkeit etwas extrem Gefährliches. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sagte, mir ist das alles egal. Und diese Person meinte damit, was für Folgen ihr Verhalten hat oder was sonst passiert. Es war demjenigen zu dem Zeitpunkt jedenfalls schlicht und einfach alles egal. Und ich habe zu der Person gesagt, willkommen in der Hölle. Das ist keine Vorstufe von der Hölle, sondern das ist tatsächlich die Hölle. Weil überleg's dir, die Bibel sagt uns ganz deutlich, Gott ist die Liebe. Das Gegenteil von der Liebe, das ist nicht Hass. Hass hat mit ganz starken Emotionen zu tun. Da ist eine Verbindung da, was gerade ins Verkehrte geht vielleicht. Aber Gleichgültigkeit, das ist das Gegenteil von Liebe. Und Gleichgültigkeit kann ein Herz erfrieren lassen, kann ein Herz erhärten lassen. Gleichgültigkeit schiebt Gott weg und sagt ihm auch, du bist mir egal. Aber diese Trennung von Gott, das ist das Schlimmste, was es für uns geben kann. Wenn unsere Mitmenschen und auch unser eigenes Leben, unser eigenes Verhalten uns egal ist, dann haben wir eine große Trennung zwischen uns und ihm. Und also, das ist etwas ganz, ganz Schreckliches. Wir müssen unsere Herzen vor der Gleichgültigkeit wahren. Es ist wirklich wichtig, dass wir nicht gleichgültig sind unserem Mitmenschen gegenüber und vor allem unserem Schöpfer gegenüber. Gott will uns seine Liebe in unser Herzen geben. Unser Text ermutigt uns zu etwas anderem. Lasst uns voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Hilfe? Wofür? Hilfe, um die Liebe in unserem Herzen wachsen zu lassen. Weil das ist das, was unser Leben lebenswert macht. Hilfe, um diese Liebe dem richtigen Ausdruck zu geben. Weil Nicht alles, was in unserer Welt als Liebe verkauft wird, ist wirklich Liebe. Liebe ist etwas Aufopferungsvolles. Liebe ist, wo Menschen bereit sind, von sich zu geben. Liebe ist etwas, was unsere Herzen bereichert und wachsen lässt. Wir brauchen Hilfe, um die Versuchungen zu widerstehen, die uns kaputt machen können. Und da kann es echt nicht ausdrücklich genug gesagt werden, Sünde kann und will uns kaputt machen. Gott möchte, dass wir ganz und heil sind. Die sind totale Gegensätze. Und deswegen lohnt es sich, dass wir unser Herzen davor wahren. Und Hilfe, um die Zuversicht zu haben, die Gleichgültigkeit überwindet. Da wir nun einen erhabenen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lass uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lass uns also voll Zuversicht hingehen zu dem Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Amen.